Okay, weiter. Es gibt nichts Vergleichbares in Europa.
Momentan.
Darauf genau zielt das jetzt. Es gibt aber Zeichen. Überall. Man kann sagen, in jedem kleinen Dorf, auch hier und in jeder Straße. Also es steht was bevor, was Großes steht bevor. Dafür sprechen die Zeichen. Und es ist eine Frage der Zeit. Und das hat was sich in den letzten Wochen in Griechenland ereignet, massiv unterstrichen. Die Frage ist jetzt, verweist das auf eine gesellschaftliche Perspektive der Befreiung oder bleibt es beim Charakter des Riots, der Rebellion? Ist es zum Beispiel vergleichbar, ich habe das heute Abend auch wahrgenommen, es wird in den USA beispielsweise davon gesprochen, dass es mit einem Schlag im vergangenen Jahr die Politikmüdigkeit gerade unter jüngeren Leuten verschwunden ist und sowas wie eine politische Welle durchs Land geht und in einer bestimmten Weise könnte man das ja sozusagen auch miteinander vergleichen. Du verweist am Ende erstmal auch nur auf eine Perspektive, die sich mit Wahlen dann ausdrückt und das erinnert an die Ausläufer der 68er dann und die große Euphorie, die damals mit Willy Brandt verbunden war und mehr Demokratie wagen, wo natürlich auch zu Zehntausenden die Hoffnung auf viel mehr drinne war und sie trotzdem in der bekannten Weise stecken geblieben ist. Also wo ist dieser Moment, der auch das noch aufsprengen kann?
Guck mal, meine Arbeit, wie du weißt, ist immer das Positive in einer besessenen Situation zu sehen. Das ist meine Spezialeigenschaft.
Das teilen wir, ne?
Was?
Das teilen wir.
Genau. Das Positive in einer besessenen Situation wie die heutige ist es, dass im Sinne von wir sind europaweit die Linke, man kann nicht von einer ernstzunehmenden Linke als politischen Faktor reden. Wir haben sogar die wichtigsten Versuche der parteiförmig organisierten radikalen Linken wie in Italien. Wir haben das Ende dieser Politik, der Repräsentation gesehen. Bei den besten Absichten, Refondation der Kommunisten war ein sehr ernsthaftes Projekt.
Absolut. Genau. Also das finde ich nochmal als Fazit hier ganz wichtig. Diese Riots verweisen schon auf den nächsten Schritt. Also sie sind wie auch das Ende dieser Parteien. Wir kommen gleich auch nochmal auf eine spezielle Erscheinung in Griechenland. Sie sind das Ende der Repräsentation. Sie sind der Beginn, der Neubeginn einer Phase der kollektiven Aneignung.
Ja, ich nenne das der neue Zusammensetzung der sozialen Kämpfe. Es ist das Gleiche. Genau. Es ist schon super, dass wir Riots in Europa haben. Der Fordismus hat uns vergessen gemacht, die andere Geschichte der Arbeiterbewegung in Europa, die selbstverständlich aus permanenten, wilden, radikalen Formen der Aneignung, Riots, bestand. Wir haben das exterritorialisiert, USA, Afrika, jetzt haben wir es in Europa, das ist super, die Riots sind da. In den Riots werden proletarische, subalterne, würde ich sagen, oder Kulturen der Armen neu aktualisiert, oder, wenn du willst, neu erlebt. In den Riots wird die einfache Tatsache, dass das, was mir fällt, ich mir aneigne, und zwar nicht privat, sondern in der Freude des kollektiven Körpers, neu gemacht. Die Riots sind sozusagen kollektive Sozialisationslaboratorien für zukünftige Aktivisten und Aktivistinnen der sozialen Rebellion. Und das ist mitten im Herzen von Europa. Es ist Athen, ist sozusagen, die Ereignisse in Athen, die Ereignisse in Paris, die Ereignisse in Dänemark, in Hamburg, in Spanien, die Besetzungs-, die Häuserbesetzungsaktionen. In England weiß ich nicht, habe ich da
etwas anderes. Oaxaca nicht zu vergessen, unbedingt, finde ich.
Ja,
in dieser.
Ich gehe nicht so weit, weil das ist ein bisschen für mich ein. Ja, vielleicht hast du recht. Weil, wie gesagt, diese Kämpfe kommunizieren miteinander. Aber erstmal, glaube ich, oder interessieren mich eher erstmal sozusagen die Europäisierung der sozialen Bewegungen, weil da ein Moment der Stärke sehe. Über andere Zusammenhänge kann ich sozusagen philologisch reden, sagen wir so. Wir haben die Riots, das ist das Positive. Das war noch nicht da. Das erzeugt eine Semantik, eine Symbolik der sozialen Aneignung, die davor nicht möglich war. Das holt wieder, das aktualisiert wieder das delegitimierte Gesicht der sozialen Militanz, die nicht mehr sozusagen mit 17. November oder RAF oder Brigada Rosa direkt in Verbindung gebracht werden muss, wie die Hessenden uns beibringen wollten. Die soziale Militanz ist wieder da. Die wilden Aneignungsformen sind wieder da, inmitten der metropolitanen Zentren, und die haben auch ein junges Alter, das sind junge Leute. Das sind die positiven Zeichen. Und die Adressaten sind, wie gesagt, nicht nur Europa, sondern die ganze Welt. Und andererseits, wir haben eine ganz große Krise, deren also Akkumulations letztendlich Krise, deren Reichweite nicht mal die herrschenden Ökonomen imstande sind, einigermaßen einsetzen zu können, wo wir als gesellschaftliche Linke, wenn du willst, nicht als identitätspolitische Linke, sondern als eine Linke, die einen Anspruch hat, mehr als die Linkspartei zu sein, das heißt jenseits des Repräsentationssystems ins Gesellschaftliche zu agieren, dass diese Linke nur in Ansätze existiert, in Form von Think Tanks, von Netzwerken und von persönlichen Kontakten überall in Europa, die versucht mit der Antiglobalisierungsbewegung und jetzt auch mit den neuen metropolitanen Streiks ein neues Gesicht zu entwickeln. Diese Linke aber wird, zu der ich mich auch rechne, wird eine weitere ideologische Schleifefunktion haben für eine Generation, die kommt, wenn es ihr nicht gelingt, wenn es uns nicht gelingt, die Frage der Militanzen, der sozialen Militanz mit real existierenden alternativen Projekten des Gesellschaftlichen zu verbinden. Und davon sind wir weit entfernt. Wenn es uns sozusagen gelingt, jenseits der Repräsentation andere Institutionen der radikalen Demokratie und der radikalen Produktion zu verbinden. Wir müssen radikale Demokratie mit radikalen Produktion verbinden. Und wie es geht, es gibt drei, ein für mich, und wie es geht, ich weiß es nicht richtig. Das Einzige, was ich weiß ist, und das, was wir als alte Leninisten ganz gut kennen, ist es, sozusagen immer strategisch wichtige Momente für die Zirkulation der Kämpfe und für die Rekrutierung der Arbeitssubjekte zu identifizieren. Und diese strategisch wichtigen Momente sind für mich die Frage der Prekarität und die Frage der Migration. Ich glaube, es kommt dazu die Frage der Logistik. Aber das ist unter Wissensgesellschaft. Das ist eine andere Geschichte, die wir beim anderen Interview besprechen.
Das würde wirklich jetzt dazu herausfordern, bis um 24 Uhr weiterzumachen. Genau. Unbedingt, was hier liegt. Aber wir müssen das machen. Ich sehe das auch so. Wir müssen die strategischen Momente der Aneignung im Hier und Jetzt, den Kommunismus als Bewegung und nicht als irgendwas, was übermorgen mal irgendwie passiert. Das ist eine der Aufgaben, zu denen gearbeitet werden muss, wo das Denken einsetzen muss. Was natürlich blockiert wird durch die Kräfte, dazu kommen wir vielleicht jetzt nochmal in den letzten Minuten, die wir auch in Frankreich schon erlebt haben. Du hast es angedeutet, zum Teil mit den Auseinandersetzungen und Spaltungen. Wir hören aus Griechenland über unseren Korrespondenten Ralf Dreis, schönen Gruß nochmal von hier, hören wir, dass die KP dort in enorm heftige Spaltungsversuche relativ erfolgreich auch eingetreten ist. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Facts ergänzen zu dem, was wir hier in Sendung schon hatten, und dann vielleicht eine Begründung ergibt sich schon aus dem Niedergang der Repräsentation. Das ist eigentlich ihr Job und den verteidigt sie.
Guck mal, die griechische Kommunistische Partei ist wie die PDS, die alte PDS, generationsmäßig und bevölkerungssoziologisch gesprochen. Sie besteht aus einem Parteiapparat, der mindestens einen Bürgerkrieg und 20 Jahre Illegalität hinter sich hat, das heißt, und auch Ressourcen dafür hat, und ein Segment von Menschen, die sich als Kommunisten verstehen, die im Grunde auch ich total mag, also die aber letztendlich klassenanalytisch zu der unteren Mittelschicht oder zu der qualifizierten Proletarieraristokratie gehören. Plus alles zusammen zementiert mit einer Ideologie des Ressentiments, der verlorenen Generation und der stalinistischen Überkodierung noch dazu, oder der Krypto-Stalinisten. Im Sinne von, wie kann man die Niederlage der Revolution rationalisieren, wenn man nicht die Rolle der Partei thematisieren darf und die Rolle von Moskau, ja, dann muss es Verräter gegeben haben. Und die Verräter, selbstverständlich war es nicht bei uns, die Verräter war die griechische Gesellschaft an sich. Eine andere Politik, die Politik der Selbstmarginalisierung. Auf jeden Fall, die Kommunistische Partei verfügt über einen Parteiapparat, der sehr stark ist, und über eine relativ Leichtigkeit der Aktualisierung von der Geschichte des Widerstandes, des proletarischen Widerstandes, wenn du willst, deren Sprache aber hundertprozentig fordistisch geprägt ist. Erstaunlicherweise, die Generalsekretärin der Kommunistischen Partei hat den Mut gehabt, inmitten einer Demonstration offen zu sagen, das, was sie macht, ist Bullshit. Es geht darum, das Soziale in den Fabriken mit den Arbeitern zusammen zu verteidigen. Das heißt, das, was es immer sagt, also das ist die übliche Parole der Kommunistischen Partei, aber jetzt hat es eine neue Komponente. Normalerweise, die Kommunistische Partei sagt das Gleiche, um die sozialen Bewegungen, die am Rand der Fabrik aktiv waren, in den von ihr politisch kontrollierten mobilisierten Fabriken zu lenken. Dieses Mal aber gab es tatsächlich die Spaltung zwischen Gesellschaft, Straße und Fabrik. Selbstverständlich, die Fabrik spielt inzwischen keine Rolle, oder keine große Rolle in Griechenland. Und die Generalsekretärin, man könnte sozusagen auch in ihrem ironischen Ton sehen, dass sie selbst vielleicht nicht dran glaubt. Auf jeden Fall, die Spaltung war da. Und nicht nur da. Es wurde versucht, sozusagen, indem Vertreter der Kommunistenpartei immer wieder versucht haben, auf die Klassenzugehörigkeit Mittelschicht von Alexandros hinzuweisen oder auf die Klassenzugehörigkeit der sogenannten Generation 700, der deklassierten, hochausgebildeten Mittelschicht zu verweisen.
Um sie auszuspielen gegen so ein Ressentiment gelandetes Klassenbewusstsein.
Ja, was sie aber nicht vertreten können, weil die sind selber Mittelschichtler. Und man muss noch dazu sagen, auch Teile der Partei von Synaspismus, von Syriza, der Radikal, der sozusagen, die nennen sich radikal Linke, das ist sozusagen dieser Part der politischen Landschaft der Linke, die im Parlament aber agiert. Die absolute Mehrheit in der Partei von Syriza bzw. Synaspismus besteht aus ehemaligen Aktivisten der kommunistischen Parteien. Und ich habe bis zum letzten Moment versucht, innerhalb von Syriza, innerhalb von Synaspismus, die Parteiführung dafür zu gewinnen, damit sie sich distanzieren von den Straßenmilitanz. Und das war die Straßenmilitanz. Und Alavanos, vielleicht kennst du den Genossen Alavanos, der Europarlamentarier bei der Kommunistenpartei vor 20 Jahren war. Den Generalsekretär sozusagen von Synaspismus und der Syriza, die sie dazu gebracht hat, im entscheidenden Moment mit den Vermummten, wie man sie sagten, und mit der Straßenmilitanz sich identifizieren zu lassen. Das war nicht selbstverständlich. Und die Kommunistenpartei hat tatsächlich diese Karte sehr gut gespielt. Es gab auch, wie gesagt, einen offenen Brief in der Zeitung Chrysos Partis, der radikale Parteizeitung der Kommunistenpartei in Griechenland, der für alle Leser absolut verständlich und bekannt war, weil er das geschrieben hat, nämlich die Kanelli, eine national-bolschewistische Parlamentarin der Kommunistenpartei, die aus dem sogenannten Neurechtsspektrum kommt, also revanchistisch, neoimperialistisch, neorassistisch, die aber Parlamentarin der Kommunistenpartei ist und eine der prominentesten Personen der Kommunistenpartei ist, die offensichtlich den Polizisten, die Position des Polizisten verteidigt hat, indem sie seine Klassenreflexe zum Vordergrund brachten. Und man kann dazu sagen, also es gibt dann unendliche Signifikationsmöglichkeiten für diesen, für mich, Nationalsozialist mit Strich der Formation der Kommunistenpartei in Griechenland finden. Das einzige Gute bei dieser Geschichte ist, diese Leute sind alt. Und dafür wird die Natur sorgen.
Aber, und darauf zielt die Frage nochmal hin, offensichtlich haben sie Erfolg mit ihrer Spaltungsstrategie. Also auch an den Universitäten wird berichtet, auch durch Schlägerkommandos.
Die hatten sie immer. Das ist... Was heißt Erfolg? Die können ungefähr 6-7% der Wählerschaft die letzten 10, 15 Jahre aktivieren. Das konnte sie immer, das können sie auch jetzt. Die Kommunistische Partei ist präsent in der Öffentlichkeit, vor allem angesichts der Tatsache, dass sie zu den Träger des parlamentarischen Systems inzwischen gehört. In diesem Sinne, ja, ist sie präsent, aber ob sie davon profitiert hat, wage ich zu bezweifeln, weil es ist für, also auf jeden Fall für diese Generation, die ihre politische Sozialisation jetzt macht, ist es absolut ersichtlich, ihre Rolle. Aber ich kenne total viele Generationen von Linken, die das Gleiche für die Kommunistische Partei vor 10 oder 20 Jahren auch gesagt haben. Sie hat, wie gesagt, sie verfügt über einen sehr guten Parteiapparat nach wie vor.
Die Frage zielt so ein bisschen darauf, ob das, was die als Strategie an den Start bringen, ob das sozusagen eine Erklärung für den jetzigen Niedergang der Bewegung ist.
Ich würde nicht von einem Niedergang der Bewegung. Ein Riot ist ein Riot. Eine Rebellion ist eine Rebellion. Sie hat keinen Masterplan. Und selbstverständlich lebt von der Grazie der Kurzatmigkeit und der Kurzleblichkeit.
Also Abschwung.
Das ist der natürliche Verlauf einer Rebellion. Das Interessante bei der Rebellion aber ist nicht das ihre Dauer. Das Interessante bei der Rebellion ist ihre Ansteckungsgefahr. Und die Ansteckungspotenzialität, die Art und Weise, wie sie Generationen bzw. unterschiedliche Schichten der griechischen Gesellschaft affiziert hat, das wirkt und das wird wirken. Und das ist sozusagen, wenn du willst, die soziale Dauer der Rebellion und nicht die realistische Dauer.
Ja, das gefällt mir sehr. diese soziale Affektivität sozusagen in diesem Kontext.
Ich muss dir vorstellen, es gab Lehrer und Lehrerinnen, es gab Postmänner, was du willst, die aus ganz Normales sozusagen, die freiwillig aufgrund der Straßenmilitanz nicht in ihren Jobs gingen. Und das ist das Zeichen der Rebellion. Wenn plötzlich die soziale Grammatik der Disziplinierung und der Formierung von sozialen Rollen für eine Weile freiwillig außer Kraft gesetzt wird. Und das war das, was mich letztendlich überzeugt hat.
Das mit der sozialen Uhr gefällt mir auch sehr. Eine letzte Frage, die fast jetzt in der Kürze der Zeit nicht funktioniert. Das geht nicht. Das Thema können wir nicht aufmachen. Wir haben nur noch eine Minute leider. Vassilis, vielen Dank.
Ich habe bedankt für die Gastfreundschaft und für die Fragen.
Das ist ein schönes Thema. Vielen Dank. Unbedingt, denke ich, sollen wir gucken, wie das mit der sozialen Effektivität in den nächsten Wochen und Monaten weiter funktioniert. Und wir werden das über die nächsten Jahre auch zu analysieren, zu entwickeln und zu begleiten haben, denke ich. Großes Dankeschön. Und auch an alle diejenigen hier im Radio, die und darüber hinaus, die sich den damit verbundenen Fragen und Aufgaben und Perspektiven stellen. Das freie Senderkombinat FSK auf 93,0, 101,4 im Kabel. Man merkt manchmal nicht, wie während einer Sendung die Zeit so durchrauscht. Jetzt steht tatsächlich Scotch FM im Studio 1 bereit, um dann jetzt in wenigen Sekunden zügig an den Start zu gehen. Die Sendung Recycling verabschiedet sich damit am heutigen Dienstag.